Rasengeflüster, der Fußball-Podcast mit Jens Umbreit und Pascal Testroth.
Wir steigen gleich mal so ein, ohne jetzt große Vorrede. Paco, ich habe heute einen Podcast gehört. Tatsächlich heute bin ich ein Versager, wenn ich meinen Podcast beende. Das war wirklich der Titel des Podcasts. Krasser Titel. Und da dachte ich mir, ich will doch kein Versager sein. Das Rasengeflüster muss weitergehen. Und einer, der mich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder gepusht hat, war Pascal Testroth, der in der Leitung ist, der wirklich einer der Kämpfer ums Rasengeflüster ist. Ich wollte ihn auch nicht sterben lassen. Mir fehlt bloß einfach die Zeit, Paco. Es ist wirklich ein Zeitproblem. Und ich quatsch ja gerne mit dir. Das Rasengeflüster war mal mein Baby. Damit haben wir Podcast mal angefangen. Da haben wir wieder zueinander gefunden, was ich wirklich klasse fand. Und es macht unheimlich viel Spaß. Aber warum es zuletzt wenig Folgen gab oder gar keine, ist einfach ein Zeitproblem. Guten Abend, Pascal.
Schönen guten Abend, Jens. Ich freue mich auch, dass wir uns endlich mal wieder hören und sehen. Und ich habe mir auch in den letzten Tagen schon oder in den letzten Wochen Gedanken gemacht, habe ich irgendeine Verletzung, dass man nicht mehr sprechen kann? Oder liegt es einfach an den Ligenunterschieden, dass du einfach mit dieser Regionalliga, das ist dir einfach nicht mehr, du jetzt in der heiligen zweiten Liga bist wieder dran, so kämpfst jetzt wieder um das Mittelfeld der zweiten Liga und das gesagt, was will ich denn mit dieser Regionalliga anfangen? Also mit dem will ich nicht mehr sprechen und ja, mein Herz hat schon geblutet, ey.
Ja, so verkaufst du mir das. Wie war es in Rovaniemi? Wir reden gleich ausführlich über Fußball und es gibt ein paar Themen, die mir wirklich unter den Nägeln brennen und wo ich unbedingt mit dir sprechen muss. Aber zunächst mal, du warst am Geburtsort, am heiligen Ort vom Weihnachtsmann, kann man das so sagen, auf Wunsch deiner Frau?
Ja, auf Wunsch meiner Frau. Ich habe sie wir sind ja mittlerweile schon 10 Jahre verheiratet, also im Oktober 15 geheiratet, zu Dynamo-Zeiten noch, weshalb ich das Spiel damals in Kiel verpasst hatte. Also da haben wir gewonnen in Kiel.
Ne? Ja.
Hatte ich ihr eine Reise geschenkt zum 10. Hochzeitstag und sie hat sich für Rovaniemi entschieden. Ich hatte ja so minimal auf Las Vegas gehofft, so, weil ich da immer gerne mal hinfliege. Und ich muss sagen, es war wunderschön, aber es war unglaublich kalt. Und ich sage jetzt.
Kälter als im Schacht?
Minus 29 Grad, Jens, hatten wir. Minus 29 Grad. Es war unglaublich. Die Snowmobile-Tour und die Husky-Tour. Du konntest die Hände nicht rausmachen. Also es war wirklich unglaublich. Und deswegen sage ich, jetzt im Nachhinein, die Bilder kann ich viel mehr genießen als den Moment, als man da war. Weil ich wollte einfach nur überleben immer. Es war tatsächlich so. Und es war jetzt 2 Wochen später minus 1 Grad. Also es war so kalt, dass sie im Skigebiet die Lifte abgestellt haben, weil sie nicht mehr fahren können.
Und wie fühlen sich minus 29 Grad an?
So. Es war Wahnsinn. Also ich kann dir jetzt sagen, ich bin Winterklamotten-Experte. Ich weiß auch jetzt, jede Skimarke, ich habe Schuhe, die gehen bis zu minus 20 Grad. Das ist ja eigentlich top. Aber wenn du noch mal 10 Grad da drunter bist, dann bringen die halt auch nichts mehr. Dann ist das wie barfuß bei minus 10 Grad rumlaufen. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich hatte 7 Schichten an. Und das war gut. Nur die Hände und die Füße, das war das Problem immer. Es war schon echt kalt, aber ja, wir haben schon ganz tolle Dinge erlebt und das macht man einmal im Leben. Und wir haben da in der Nacht, also das mit der Wahnsinnsgeschichte, da sagt, ich habe ja vorher gar nicht drüber nachgedacht. Und dann sagt Michelle, ich will unbedingt die Nordlichter sehen. Ich sage, ja super, machen wir. Dann steigen wir in den Kleinbus ein, steht da auf dem Navigationsgerät 430 Kilometer. Was? Ja, Nordlichtergarantie. Wir sind 360 Kilometer in eine Richtung gefahren, tief in Schweden, um am Himmel eine Wolke zu sehen. Ja, natürlich war dann beeindruckt, als wir sie dann gesehen haben, wurde ja auch immer mehr. Das Krasse ist halt, letzte Woche war sie über Zeven und über Sandhausen waren die Nordlichter auch, okay, und bei euch auch ganz extrem. Aber es war krass, aber es war nachts um 1, es war eiskalt und man hat sich dann die Bilder angeguckt. Man sieht die Nordlichter ja fast nur durch die Handys. Normal siehst du ein bisschen leicht grün. Durch Handy ist es richtig grün. Deswegen, es war schon alles speziell, aber dadurch, dass du es ja auch weißt, dass wir absolute Weihnachtsfans sind, war das schon beeindruckend, so am Arctic Circle zu stehen, dem Weihnachtsmann die Hand zu schütteln und das Krasse
ist... Darf man mit dem Foto machen?
Ja, wir haben ein Foto natürlich gemacht und das Krasse ist... Wir sind 5 Minuten dort und ich war wirklich eingehüllt und es kommen 3 zu mir. Du Paco, du bist doch der Paco, oder? Ich sage ja. Wir sind Dynamo-Fans. Ich sage, ja, können wir ein Foto machen? Ja, klar, machen wir. Also das war schon echt lustig und ja, beeindruckend. Und man sieht Dinge, die man so sonst nicht sieht.
Was trinken die dann? Also, weil ich bin ja auch so ein bisschen immer mit Tee und so. Haben die einen speziellen Tee oder gibt es da irgendwas?
Ja,
oder?
Wie hieß denn das Getränk? Ich komme nicht auf den Namen, aber es war ein ganz, ganz spezielles Getränk. Und ja, das haben wir schon sehr, 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 sehr süß. Aber war lecker, war toll. Und halt ganz viel Rentierfleisch angeblich.
Und?
Kannst du mir auch alles sagen. Hättest du mir auch sagen können, dass es normaler Speck ist oder so. Also, dann haben wir halt so geglaubt und war nicht schlecht, war aber jetzt auch nichts anderes.
Du hast noch ein bisschen Zeit, bevor es bei dir losgeht mit der Regionalliga. Anders als bei uns im Osten, wobei so richtig geht es ja bei uns in der Regionalliga Nordost auch nicht los. Letzte Woche wäre der Start in die Restrückrunde gewesen, alle Spiele ausgefallen. Winter, ging nichts. Dieses Wochenende finden, glaube ich, 2 Spiele statt. Also wir schleppen uns so langsam ran in Liga 4. Da ist das System bei euch schon ein bisschen besser, oder?
Von der Logistik her wahrscheinlich, ja, weil du hast einfach durch den Frost so Probleme, dass du nicht anpfeifen kannst. Aber boah, Jens, ist schon hart. Also jetzt nochmal, wir haben einfach, ich glaube, 11 Wochen vom letzten bis zum ersten Spiel. Wir sind 6. Dezember bis zum 21. Februar. Boah, das ist schon heftig. Also natürlich die Pause fand ich toll. Gerade auch dadurch, dass ich jetzt ja weiter weg von meiner Familie wohne, war das schon für mich eine Zeit, die ich genossen habe, dass ich einfach 4,5, 5 Wochen am Stück zu Hause sein konnte und mit denen die Zeit verbringen konnte. Aber die 6 Wochen Vorbereitung danach, wir haben ja immer noch 2 Wochen. Das ist schon heftig. Und der krasse Unterschied ist ja im Sommer, so, du trainierst doppelt am Tag und du bist mal 2 Stunden am Platz und du kannst dich fokussieren mal auf Standardsituationen und solchen Dingen. Da kannst du dran arbeiten, weil du hast 30 Grad, dann bist du ja froh, wenn du mal stehst. Im Winter, es ist ja einfach wir mit unseren Ballerinaschuhen in der Kälte. Also ganz ehrlich, ich habe auf alles Lust, aber ich habe keine Lust auf eine Dreiviertelstunde Standards, wo du dann da stehst und dir die Füße abfrieren. Also jetzt war schon das erste Mal die Zeit, wo ich mich gefragt habe, sag mal, habe ich eigentlich aufgehört mit Fußball? Weil 2. Liga, 3. Liga, 1. Liga alles spielen. Und ja, wir haben Wochenende dann frei, weil wir dann freitags ein Spiel machen. Deswegen, es wird Zeit, dass es losgeht.
Wart ihr im Trainingslager?
Nein, haben wir nicht gemacht. Wir brauchten auch nicht. Wir haben halt einfach, ja, wir sind ja einfach hier relativ von den Temperaturen geküsst. Wir hatten, glaube ich, einen Tag einen gefrorenen Platz. Wir haben ja auch jetzt, wir haben jetzt gerade 5 oder 6 Grad. Also, du hast hier nicht die Probleme. Es war immer so, dass es besprochen war, wenn es nicht geht, dass wir fliegen werden. Aber es ging. Und dann sind wir nicht geflogen, was ich auch verstehen konnte. Wobei ich aber mittlerweile, also ich war eigentlich, gut, es hatte jetzt auch einen Unterschied, weil ich war immer bei meiner Familie zu Hause und da habe ich mir gedacht, ha, ich bin jetzt lieber zu Hause, schlaf lieber zu Hause, Michelle kocht. Ich kann auch hier trainieren. Aber ich muss schon sagen, in 6 Wochen Vorbereitung musst du eigentlich schon ins Trainingslager, dass du in der 2. oder 3. Woche ins Trainingslager fährst, weil du einfach mal einen anderen Kopf kriegst so und du siehst mal was anderes, hast da mal andere Gegebenheiten und ja, das ist dann schon, es zieht sich schon extrem lange, die 6 Wochen.
Das glaube ich. Also das ist schon intensiv. Also das war ja bei uns kompakt mit 2 Wochen, 1 Woche Trainingslager.
Ja.
Das ist dann eher die kompakte Version im Gegensatz zu 6 Wochen. Und jetzt habt ihr noch ein bisschen Zeit. Also 2 Wochen müsst ihr noch. Wirst du Olympia verfolgen?
Ja, klar.
Jetzt in den nächsten Wochen?
Ja, klar. Ab morgen geht's los, ne?
Ab morgen geht's los. In Mailand die große Eröffnung. Hast du Lieblingssportarten?
Nee, weil ich finde, das kommt immer so, dass das dabei. Also ich bin ja mehr Sommerolympiade, muss ich sagen, weil man irgendwie da affiner zu ist, ich zumindest. Aber klar werde ich reinschauen und mir die Dinge einzeln anschauen. Bin natürlich, klar ist sie jetzt gerade wieder ein großes Thema, aber Lindsay von, jetzt habe ich eben gelesen, sie hat eine unfassbare Zeit im Training gemacht oder so. Ich werde wie immer ganz, ganz viel gucken, weil es einfach cool ist und ich bin mal gespannt, ob unsere Eishockeyspieler das Ding gewinnen können. Also da spielen ja schon echt einige mit.
Ja, alle Stars aus Nordamerika kommen endlich mal wieder rüber und das wird wirklich das Who is Who des Eishockey sein. Und die deutsche Mannschaft hat ja auch ein paar Stars aus der NHL. Bin mal gespannt, wie die sich da schlagen mit den USA, mit Kanada, Schweden. Da sind schon wirklich Top-Spieler mit dabei. Du hast Lindsay Vonn angesprochen, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich kann das nicht nachempfinden, du schon. Wie fühlt denn sich ein Kreuzbandriss an? Bring das mal für jemanden rüber, der natürlich gerade das mitbekommt, was Lindsay Vonn durchmacht und die dann aber am Sonntag sagt, Ja, ich bin 41. Es sind meine letzten Olympischen Spiele und ich will verdammt nochmal an den Start gehen. Und jeder fragt sich, ja, wie geht denn das überhaupt? Ich kann mich mal erinnern, Paco, Otto Addo, damals Borussia Dortmund, der hat sich einen Kreuzbandriss, ich glaube im Europacup, gegen Wien zugezogen, hat dann 5 Minuten später sogar mit dem Kreuzbandriss noch ein Tor geschossen und ist dann rausgegangen. Aber dass man ein Abfahrtsrennen mit sowas bestreiten kann, boah, wie fühlt sich das an? Im ersten Moment merkt man das oder wie ist denn das?
Also ich hatte ja zwei. Beim ersten ist es nach 7 Minuten oder 8 Minuten passiert und ich habe durchgespielt. Und weil so einfach, ich bin so umgefallen, so oh. Und dann, ja, und dann bin ich ja damals, das war ein Testspiel mit der U23 in Bremen und bin noch ins Hotel der Profis gefahren, weil ich am nächsten Tag in Kader gewesen wäre. Und bin am nächsten Morgen aufgewacht und dachte so, ein bisschen komisch fühlt sich mein Knie doch an. Und dann bin ich zum Arzt, habe mich natürlich eigentlich auch nicht getraut, was zu sagen, weil junger Spieler, du bist im Kader, aber das war irgendwie schon so. Und da hat er Schubladentest gemacht und so, Gott, oh Gott, da ist nichts mehr. Du hast dein Kreuzband gerissen. Ich sag, wie? Ja, und das war sehr, sehr schwierig vom Kopf so, muss ich sagen, weil eigentlich hatte ich keine Schmerzen und ich hatte kein Ereignis so richtig. Klar war es so irgendwo in einem Zweikampf, aber war alles so, das war schwierig zu akzeptieren. Der zweite, den hast du live miterlebt damals gegen Duisburg. Den kann ich dir, der hat sich angefühlt, als wenn dir jemand hinter dir steht und dir mit einem Baseballschläger über den Kopf zieht. Also so hat sich das angefühlt. Ach, war ja unglaublich. Also ich habe ja nur noch geschrien. Man ist ja auch im ersten Moment davon ausgegangen, dass ich einen Schien- und Warnbeinbruch gehabt hätte. Also wie das entstanden ist, war es ja so in so einem Kontakt. Also das war ja grauenhaft. Aber bei mir kam ja auch noch ein bisschen mehr hinzu, dass da ja auch noch die Kapsel mit geplatzt ist. Und also die Schmerzen, das war ja, ging ja so weit, dass ich in der Kabine dann ja da lag und dann nicht mehr unter uns so war und dann wieder ja zu mir gebracht wurde. Also das waren schon Höllenschmerzen und also da konnte ich jetzt nicht mehr einen Tag später nochmal irgendwas machen. Lindsay von, der Unterschied ist natürlich, sie kann es mit dieser Erkerschiene natürlich stabilisieren. Ich meine, American Football Spieler, die ich glaube Linebacker oder so sind das ja, die spielen ja auch ganz viele mit diesen Schienen, weil du hast ja trotzdem, natürlich hast du irgendwie Rotationsbewegung, aber ich glaube, du hast ja beim Abfahrt relativ viel gerade. Du hast ja nicht diese 90-Grad-Bewegung, die wir Fußballer zum Beispiel haben. Aber Jens, ich verstehe sie. Ich verstehe sie komplett, weil das Ding ist eh kaputt. Sie hat doch eh schon Plastik drin. Hat man ja mal gelesen. Tod oder Gladiolen, wie Louis van Gaal mal gesagt hat. Ich würde das Ding auffahren. Und wenn es dann nicht geht, ja gut, dann geht's halt nicht. Dann fliegt sie raus. Aber jetzt zu sagen, nee, weil die nächsten sind in 4 Jahren, da wird sie nicht mehr dabei sein.
Ja, mit 45 wahrscheinlich nicht, aber. Ja,
die wird vollgepumpt sein, Mit Schmerzmitteln.
Ja, wahrscheinlich, ja. Und dann Augen zu und durch.
Ja, aber du musst ja sagen, Jens, es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt ja, ich glaube, Jens Nowotny hat eine Weltmeisterschaft mal mit ohne Kreuzband gespielt, ne? Also es sind ja wirklich, es gibt ja Spieler, die so viel Oberschenkelmuskulatur haben, dass sie es darüber komplett kompensieren können. Vielleicht ist sie so. Also wahrscheinlich ist sie so. Aber sie wird natürlich maximale Aufmerksamkeit haben.
Ja, als das war und ich wusste, dass wir jetzt mal wieder eine Folge aufzeichnen, dachte ich, das wird eine meiner ersten Fragen sein, weil ich mal wissen wollte und ich will es, um Gottes Willen, ich will es nicht haben. Also, aber wie sich das anfühlt, wie sich das im Knie anfühlt, ob man das spürt, ob man weiß, okay, da ist irgendwas nie in Ordnung. Beim zweiten Mal bei dir definitiv, habe ich ja jetzt gerade rausgehört. Ja, also da wäre wahrscheinlich nicht mal in der Ansatz des Abfahrtsrennens bei dir möglich gewesen. Aber beim ersten Mal höre ich ja jetzt gerade raus, ja, du hättest als junger Spund von Bremen 2 da mal zu offenbar auch an der Abfahrtschranke gehen können.
Du, wenn der Doc damals mir gesagt hätte, du bist ein bisschen geprellt so, bisschen dick geworden, ja, klar, kannst du morgen. Und Thomas Schaaf hätte mich dann gerufen, hätte ich da gespielt. Weil weiß wie lange, weil wahrscheinlich wäre ich beim ersten Sprint einfach umgefallen, so vermutlich. Aber da war gar kein Gedanke, dass ich jetzt nicht konnte.
Krass. Also, das ist eine Nummer, auf die, ja, ich glaube, die ganze Welt schaut. Also klar, natürlich war sie eh schon medial präsent, weil sie eben nicht mal die Jüngste ist und weil sie in diesem Jahr halt schon Rennen gewonnen hat. Und jetzt durch die Nummer, ich fand es eben doch ein bisschen, ja, speziell, dass einige gesagt haben, ja, sie pusht das jetzt so ein bisschen nach hoch. Sie will irgendwie die Drama Queen spielen, als sie da mit dem Helikopter sich abtransportieren lassen. Jetzt merkst du eben, nee, war eben doch nicht. Also die Frau weiß dann offenbar schon, dass irgendwas kaputt ist. Und naja, mal gucken. gibt ein paar spannende Entscheidungen. Auch Bob wird spannend werden. Ja. Da gibt's ja das interne deutsche Battle. Eishockey, du hast schon gesagt, ich bin gespannt. Skispringen, Preutz, ob der Überflieger, ob der es wieder schafft. Also es gibt wirklich ein paar Sachen. Eisschnelllauf, Roggen, die Holländer da alles. Da darf man gespannt sein. Ich finde die Austragungsorte, das habe ich auch schon zuletzt gesagt, richtig top. Bloß mir fehlt natürlich das Zentrale, ob es so dieses Herz Olympia gibt, weil eben Mailand und Cortina sind, glaube ich, 5 Autostunden. Ah. Da wird natürlich keiner von Mailand nach Cortina fahren. Das wird nie gehen. So. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. So.
Ja, das ist halt die Koks wahrscheinlich mittlerweile, dass das die einzelnen Städte nicht mehr so bewerkstelligen können. Aber ich bin froh, dass es mal wieder hier ist, sozusagen.
Ja, beste Zeiten.
Ne? Endlich mal wieder.
Und dann gleich die nächste. Jetzt kommen wir so langsam zum Fußball, wobei die Verletzung war natürlich auch schon ein bisschen Fußball. Der Trainer von Eintracht Frankfurt. Das ist schon, ich muss mal sagen, speziell. Und also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob Albert Riera und Eintracht Frankfurt, ob das gut geht. Ich glaube, 70% der Fans von Eintracht Frankfurt sagen, das ist unser neuer Heilsbringer. Das ist unser Xabi Alonso. Aber ich finde, Paco, wenn du den so hörst und wenn du den mitbekommst, der hat von Xabi Alonso jetzt nicht ganz so viel, weil Xabi Alonso war ja eher zurückhaltend, auch bei seinem Medialen. Der ist natürlich schon, gib ihm. Und auch wenn der artikuliert und wenn der spricht, dann denke ich mir, ja, du hast ein Selbstbewusstsein, das ist ziemlich ausgeprägt.
Ich habe eine Marketing-Idee. Wenn ich der Chef von Skechers wäre, würde ich jeden Mitarbeiter bei Eintracht Frankfurt jetzt Skechers-Schuhe schicken. Und in dem Moment, wenn Mario Götze die Schuhe putzen muss, muss einer draufhalten und Video aufnehmen. Aber das ist der WM-Torschütze soll die Schuhe putzen, denn ist. Also, ja, spannend, ne? Also ich habe gestern mit Flo Krüger darüber geschrieben, weil er mir natürlich auch die Aussagen von dem geschickt hat mit, wenn ich sage, spring von der Brücke, dann spring.
Ja.
Da habe ich gesagt, hey, ach du denkst auch wieder, ja, du bist der Einzige, der da wieder so das noch offen sieht und so. Ne? Alle anderen denken, oh, der hat eine Macke. Ich sage, ja, ist schon mutig. Also, Jens, also, wenn Zinedine Zidane in die Kabine kommt und diese Aussage trifft, dann sage ich so, ja, Zinedine Zidane bei Eintracht Frankfurt, ja, oder Pep Guardiola oder Jürgen Klopp, ja, eventuell schon. Aber der Kollege, wie heißt der? Riera, oder?
Albert Riera.
Der zuletzt, wo war? In?
Sejer in Slowenien. Nein, NK Sejer in Slowenien. Slowenien ist ein schönes Land.
Ja, sehr schönes Land. Also ich finde es krass. Ja, wenn es so ist, dann gut, dann tut sie ihn vielleicht gut, aber schon krasse Aussage. Also weiß ich nicht.
Ja, auch die Nummer mit dem Roulette, oder? Wenn du zu spät kommst, darfst du Roulette drehen und dann wird die Strafe da festgelegt. Und das meine ich ja. Ich bin bei dir. Also dann darfst du Schuhe putzen und wahrscheinlich wird auch die Social-Media-Abteilung mal sagen, okay, heute halten wir mal drauf, wie XY, weil er zu spät gekommen ist, jetzt die Schuhe für die ganze Mannschaft putzt.
Und wie lange geht das gut? Das ist immer für mich dieser, vielleicht geht es kurzfristig gut. Das kann ich absolut, weil ich glaube, die stehen gerade dermaßen alle unter Strom und unter Feuer. Aber geht das wochenlang gut? Und ich habe ja auch Interviews über ihn gelesen. Ach Jens, muss ja ehrlich sagen, also da sind wir einfach bei den Medien, aber da freut sich doch jeder drauf. Und es freut sich doch genauso wie bei Sandro Wagner, jeder drauf gefreut hat, wenn die Misserfolge kommen. Und wenn die in Frankfurt kommen, die Misserfolge, da müssen wir halt einklammern. Erfolg ist ja schon, wenn Frankfurt nur 2 Gegentore kriegt in den letzten Wochen. Das muss man ja sagen. Deswegen ist es ja schwierig, Misserfolg. Nein, aber muss ja sagen, ist schon übertrieben, wie man sich so hinstellen kann.
Vielleicht erstmal machen, aber vielleicht genau das Richtige.
Dann gucke ich mir dann bei deinem Ex-Verein Werder Bremen Daniel Thun an. Ich finde ja Daniel Thun wirklich keinen schlechten Trainer. Also der hat mir auch in Düsseldorf gut gefallen. Der hat in Osnabrück eine sehr gute Arbeit geleistet. Ja. Mit dem HSV hat es damals halt nie geklappt. Das wird ihm vielleicht der ein oder andere Werder-Fan auch noch übel nehmen, dass er mal beim HSV war. Aber das sei mal am Rande jetzt. Ich finde Daniel Thun ein sehr, sehr guter Trainer. Und mit Leuten, mit denen du dich unterhältst, die mal in Düsseldorf gespielt haben, die schwärmen auch von dem. Die sagen, der macht einen Top-Job und der ist menschlich top. Und wie der dort so auftritt, der haut halt jetzt nicht gleich raus. Na klar ist so ein Albert Riera jetzt in aller Munde. Und der ist medial, wo er gesagt hat, ja, es ist wie, wenn man frisch verliebt ist, da sind die Hormone da. Solche Sprüche haut Daniel Thun jetzt erstmal nicht raus. Aber ich glaube, der will jetzt anpacken. Der will gucken, wo braucht die Mannschaft meine Hilfe und wie kriegen wir das hin? Ich fand eh, dass das Bremen jetzt nicht die längste Leitung gehabt hat und dass es da auch personell ein Thema gewesen ist, hauptsächlich was den Spielerkader betrifft, dass es dort jetzt zur Trainerentlassung gekommen ist. Aber Tune, finde ich, hat das medial, weil es ja auch jetzt in dieser Woche gewesen ist, etwas entspannter hinbekommen.
Also ich finde Werder als Außenstehender eine Katastrophe. Also Horst Steffen, der einfach in den letzten Jahren, über Jahre was aufgebaut hat, der eine Idee hat und jeder hat gesehen, ich meine, das trägt ja immer noch seine Früchte, Elversberg. Der hat ja richtig was da, also sorry, aber er hat ja gar keinen Kader zur Verfügung gehabt, meiner Meinung nach. Also ich sehe die überhaupt nicht, also mit der schwächste Kader in der Bundesliga, finde ich. Da dann so schnell, gerade bei Werder Bremen, die ja eigentlich dafür da sind, klar, sie haben jetzt Angst, dass sie absteigen und ich finde, sie haben eine Top-Lösung, glaube ich, gemacht. Also ich kenne Daniel aus Osnabrücker Zeiten danach nicht mehr. Fand ich auch schon immer top und ich glaube schon, dass er da auch gut hinpasst und finde es auch eine bessere Lösung als die anderen beiden, muss ich sagen. Also den einen, der jetzt in Mainz war, ich war jetzt bei zwei Spielen von Mainz 05, als er noch da war, fand es grauenhaft. Also das will sich auch keiner angucken.
Ich glaube, der hätte nach Bremen gar nicht gepasst.
Das will sich auch keiner, also meiner Meinung nach will sich keiner angucken, weil eigentlich steht Werder ja immer noch, ich meine, das ist ganz, ganz lange her, aber trotzdem für sehr, sehr, sehr schönen Fußball so. Nur ich finde halt, du hast halt schon in Bremen, hast du halt auch schon, ja, deine Tore auch verkauft und einfach meiner Meinung nach nichts nachgeholt, nichts. Da finde ich es schon so und ich finde Daniel Thun ist eine gute Lösung. Die andere, aber auch Frankfurt muss ich sagen, schwieriger Kader. Also auch da ist es schwieriger, auch wenn du so viel abgibst, Etikete, Mamouche, dann holst du den aus Elversberg, ja, direkt wieder verletzt. Also Usun ist dauerhaft verletzt. Also auch ein sehr schwieriger Kader, ne?
Einfach nochmal einen Abwehrspieler holen, weil ich glaube, sie haben immer zuletzt viel in die Offensive und das andere, was du gerade schon durchklingen lassen hast, vielleicht auch mal einen Spieler ein bisschen länger halten. Also die haben ja dann sofort immer gesagt, okay, raus, wenn Angebote da waren, dann verkaufen wir wieder. Das ging halt relativ schnell bei Eintracht Frankfurt. Kölscher hat dort einen guten Job gemacht. Das muss man sicherlich sagen.
Ja,
hat
auch seinen
Ruf dort sicherlich gut poliert. Aber ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt steht er natürlich auch unter Druck mit der Trainerwahl. Also das ist, boah, gehen sie schon. Ja, all in mit Albert Riera. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Und weil du Mainz angesprochen hast, ich habe mich eh gewundert, dass Urs Fischer, dass das so eine Weile gedauert hat. Weil, guck dir's an, was der bei Union Berlin gemacht hat. Der spielt jetzt nicht den Fußball, den du dir einrahmst. Wo du dir sagst, okay, früher, wir holen uns mal 3 Videokassetten, damit wir uns die Spiele nochmal anschauen können. Das sind jetzt nicht die schönsten Fußballspiele. Aber der Erfolg gibt ihm doch komplett recht. Und der hat Mainz ja quasi so peu à peu rausgeholt. Und in Leipzig gewinnst du nicht einfach mal so im Handumdrehen. Das muss man wirklich sagen. Mainz hatte keine schlechte Mannschaft. Aber die brauchten einfach auch wieder eine andere Art von Trainer.
Also ich finde, es gibt doch so 2 Trainer. Und den einen weiß ich, den liebst du über alles. Das ist in der 2. Liga Thorsten Lieberknecht. Und ist in der 1. Liga Urs Fischer. Das sind so Trainer, da weißt du einfach, was du kriegst. Und du hast eigentlich normalen Erfolg. Also das fand ich Wahnsinn, dass der so lange nicht auf den Markt gekommen ist oder dass keiner zugegriffen hat, weil ja, der garantiert dir ja irgendwas und der gibt ein Konstrukt und das sieht man jetzt auch und auch Spieler können sich daran orientieren. Ist ja auch immer wichtig, was hast du als Trainer, als für die Neuzugänge und ich glaube Mainz wird am Ende 12., 11. werden, also ich glaube, der führt die ganz, ganz sauber da raus und war bei Union schon ein super Trainer.
Und Union hat auch ein bisschen gebraucht, jetzt mit Steffen Baumgart läuft es wieder solide, haben die auch wieder ihren Trainer gefunden, aber die braucht noch ein bisschen, um sich wieder ihren Cheftrainer zurechtzufinden.
Ich finde aber gerade bei, wenn du Baumgart ansprichst, der ist ruhiger geworden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Da war eine Zeit lang, da ging es ja nur noch um ihn und welche Mütze trägt er und was er macht. Steht er im T-Shirt oder steht er gefühlt nackt an der Seitenlinie? Und jetzt geht's einfach mal wieder so. Und er hat sich jetzt Union-Fußball drauf eingelassen. Hat verstanden, so wieder, was Union ist. So, ich meine, wenn nicht er, wer dann? Weil er kommt aus Berlin immer schon. Die spielen, muss man schon sagen, schon krasse Entwicklung. Also, die sind einfach ein richtiger Bundesligist.
Und eins noch, Manuel Baum. Also, der läuft ein bisschen unterm Radar.
Krass.
Und das hätte ich nie im Leben gedacht. Dachte ich, jetzt holen die wieder Manuel Baum, weil ihnen nichts Besseres einfällt. Das waren sie jetzt bis zur Winterpause, dann gucken sie vielleicht nochmal. Dann hat das also ansatzweise bis zur Winterpause funktioniert. Aber der Baum gewinnt halt auch in München, haben jetzt nochmal nachgelegt. Ich glaube, der FC Augsburg wird sich auch irgendwie ansatzweise retten. Auch die spielen jetzt nicht den spektakulärsten Fußball, aber für die ging es auch nur darum, in der Liga irgendwie drin zu bleiben.
Ja, komplett, ne? Also wollten ja doch viele kehren dann doch wieder zu dem ruhigeren und Understatement zurück, ne? Also gerade wenn du vorher, du hast das Experiment, ja, und es kann ja auch mal durch die Decke gehen, aber ich glaube eher, es kann halt bei so Clubs wie ja, wie Leverkusen durch die Decke gehen und ob bei Augsburg. Aber klar, du kannst ja auch mal sowas erwischen wie Hoffenheim, ne? Also sorry Jens, aber vor 1,5 Jahren, als der sich hingestellt hat und sagt, ich will in 5 Jahren um die Meisterschaft spielen, ja, wer hat ihn denn nicht belächelt? Jetzt spielen sie, jetzt sind sie Dritter, ne? Muss man ja wirklich sagen.
Die beste Mannschaft momentan. Also, vorm Tabelle sind sie die beste Mannschaft.
Deswegen.
Und also, Ilse hat schon in Österreich gerockt. Jetzt musst du sagen, ja, es war Österreich, aber trotzdem muss ja dort erstmal auch RB Salzburg ablösen als Langzeitmeister. Und das ist ihm mit Sturm Graz gelungen. Und von daher muss er schon was drauf haben.
Ich finde, mittlerweile ist egal wo du bist, es ist so schwierig, mittlerweile Erfolg zu haben. Mhm. Du musst schon was drauf haben, finde ich, dass du einer Mannschaft deine Handschrift mitgibst und dass sie zum Erfolg führst, weil ich finde, und das ist Meinung, ich finde, Fußball ist sehr, sehr gleich geworden. Früher war Fußball anders, so an die Zeiten von, so Bayern, klar steht Bayern, aber so wenn ich so die Zeiten von Barcelona, wo sie als Team eine Mannschaft, die anderen Mannschaften kaputt gemacht haben. Und jetzt ist mittlerweile sehr, sehr Fußball, es ist in Anführungszeichen wie Handball geworden, sozusagen. Jo, wenn du ein, zwei Ausnahmespieler hast, dann kannst du viele Spiele gewinnen im Handball. Und das ist beim Fußball, finde ich, wieder, es geht ja so viel, du stehst gut und spielst auf die Außen und die sollen sich alleine durchsetzen. Also ich finde nicht, dass die Attraktivität des Fußballs in den letzten Jahren gestiegen ist. Und so kann es auch passieren, dass ein Real Madrid zum zweiten Mal in Folge nicht direkt in die Playoffs kommt. In Paris Saint-Germain, die waren ja vor 5 Monaten oder vor 7 Monaten die beste Mannschaft der Welt, also die waren ja unglaublich, die sind nicht in die Playoffs gekommen. Und dann hast du gleichzeitig eine Mannschaft wie Tottenham, die fast absteigt in der Premier League und die kommen in die Top 8 in der Champions League. Und das, finde ich, sind für mich so alles Indikatoren. Und das ist zum Beispiel, warum ich gerade finde, dass Arsenal und Bayern München so gut sind, weil die halt doch in der Mannschaft so gut sind, finde ich. Klar haben die auch Einzelspieler, aber die haben viele und die sind halt einfach als Summe. Und das ist zum Beispiel bei Real Madrid, finde ich, mittlerweile. Wir stehen ja nur noch aus Einzelspielern. Wenn du Erfolg hast als Trainer, und das siehst du auch bei Xabi Alonso, ist, glaube ich, ein Bombentrainer immer noch. Leverkusen, der hat eine Mannschaft geformt. Aber war halt da dann völlig zur falschen Mannschaft, weil Vinicius Junior lässt sich leider nichts mehr sagen vom Xabi Alonso.
Ja, bei Real Madrid ist es, der Zirkus ist in der Stadt. Das muss man einfach so sagen. Und da sind wirklich die Stars das Wichtigste, und wenn die sagen, nö, wir wollen mit dem Dompteur nichts mehr zu tun haben, dann wird der Dompteur ausgewechselt und dann kommt ein neuer.
Ja.
Puh, ob das so gut ist, aber das liegt eben doch ein bisschen am Zirkusbesitzer, am Kollegen Perez, und der sagt, okay, ich will schon ein paar Stars in der Manege haben, ja. Und die hat er. Zum Beispiel mit Vinicius Junior, aber eben auch mit dem Kollegen Mbappé, der jetzt, glaube ich, auch nicht pflegeleicht ist. Und Bellingham ist auch eine kleine Diva. Also da hast du schon ein paar Egos dort dabei.
Ja. Das ist zu viele. Ja. Deswegen aber, wenn du als Trainer irgendwo, wenn eine Mannschaft erfolgreich ist, ich glaube, das ist schon super schwer. Also es ist, glaube ich, mittlerweile richtig schwer, als Trainer einer Mannschaft seine Handschrift mitzugeben und dann erfolgreich zu sein.
Dafür muss man immer wieder sagen, macht Vincent Kompany zum Beispiel beim FC Bayern, wo es ja noch ein paar Stars gibt, richtig gut, richtig herausragend. Also medial tritt er auch wirklich top auf. Das sorgt auch nicht für diese ganz großen Schlagzeilen. Ich habe neulich mal, hat einer gesagt, na Mensch, als Tuchel dort in der Pressekonferenz, wusstest du sofort, den musst du nur ein bisschen locken, da hast du sofort eine Schlagzeile, da ist sofort ein mediales Thema. Kompany moderiert das ganz entspannt ab, macht mal einen Witz, geht mit den Medienvertretern ganz sachlich, nüchtern und auch freundlich um. Und damit konzentriert sich vieles beim FC Bayern aufs Sportliche. Und die letzten beiden Bundesligaspiele, die kratzen die ganz, ganz zart irgendwo an der vorderen Zehe. Aber das juckt die doch nicht. Also ich glaube trotzdem, irgendwann im April wird der FC Bayern Meister werden.
Das glaube ich auch. Ich finde es unfassbar. Und ich finde, der Mann ist so schlau, ne? Ich finde allein, eigentlich 6 Wochen zurück, da wird er zu Thomas Müller gefragt mit dem Finale in Amerika. Vielleicht ist es auch noch ein bisschen länger her. Weiß nicht, glaubst du wirklich, er hat das geguckt, ob die hat das interessiert, ob der gewinnt oder nicht? Und der gibt einfach ein Interview so, ja, natürlich fiebern wir alle mit und wir hoffen, dass Thomas dort, und man sieht ja einfach, wie gut der ist, dass die Mannschaft direkt wieder so, er macht es so clever. Und Thomas Tuchel wahrscheinlich, interessiert mich doch nicht. Und du hättest wieder, bumm, eine Schlagzeile gehabt, ne? Also, boah, ist der gut, ey. Also der ist wirklich, der ist, und die Bayern sind ja auch gut.
Ja, muss man wirklich, ne, sagen.
Aber also, bin gespannt, wie er es jetzt löst, ne? Weil jetzt hat er langsam eine, boah, er hat jetzt schon 5 echte Kracher in der, auf der 3 offensiven Positionen. Das bin ich gespannt, wie er das löst, ne? Mit Musiala, Gnabry dabei.
Ja, und die müssen natürlich jetzt ein bisschen was machen mit Blick auf die WM. Wollen die natürlich auch Werbung in eigener Sache machen. Jetzt haben wir ja Topspiel am Wochenende, ne? Mit Bayern gegen Hoffenheim. Aber Hoffenheim ist wirklich richtig stark. Und Neuer gegen Baumann haben wir.
Bitte.
Der Ex-Nationaltorhüter gegen den aktuellen Nationaltorhüter.
Der beste deutsche Torwart gegen einen Bundesliga-Torwart. Sorry. Ja, der macht es gut. Der hat in seiner Karriere meiner Meinung nach bei Freiburg und bei Hoffenheim gespielt. Der hat jetzt bei Hoffenheim gegen Union Berlin vor 15.000 Zuschauern gespielt. Die sind Dritter. Und jetzt sagst du mir, die spielen in New York im WM-Viertelfinale gegen, sagen wir, Amerika, was ist da? Gegen irgendeine südamerikanische Mannschaft.
Argentinien, Brasilien würde in Frage kommen.
Ja, das wäre ja noch okay. Dann haben wir noch wieder in der, ja, okay, sagen wir die beiden. Dann sind da 80.000 Zuschauer. Davon sind dann 77.000 Südamerikaner. Und dann soll Olli Baumann den Ball halten. Also nein, bitte, Manuel Neuer. Also, es wird leider wahrscheinlich nicht passieren, aber für mich gibt es jetzt nur eine Lösung. Manuel Neuer ins Tor der deutschen Nationalmannschaft zurück. Ruf ihn an und sag, bitte Manuel, komm zurück. Jens, diesen Schuss gegen Leipzig, als Diomonde beim Stand von 1-1 aufs Tor gelaufen ist, das war wie Manuel Neuer gegen Karim Benzema WM-Viertelfinale. Wenn der den nicht hält, dann gewinnt Bayern niemals 5-1. Dieser Mensch ist unglaublich. Das gibt es meiner Meinung nach nur in Deutschland, dass du darüber redest. Der ist doch immer noch Top 5 der Welt. Wer ist denn besser? Ja, Donnarumma, klasse. Courtois, klasse.
Also, das Manuel Neuer Poster dort im Hintergrund fällt nicht ab.
Nein, weil ich ja Leistung beurteile. Und ich sagte, ich gehe so weit, ich würde tatsächlich sogar noch Jonas Urbig mitnehmen zur WM als Trainer. Da kannst du ja Olli Baumann als Nummer, hat er sich ja dann verdient. Wobei,
es klingt, ist jetzt krass. Ist doch auch nicht schlecht.
Ja, come on. Ja, klar ist der nicht schlecht, aber der macht jedes dritte Spiel einen Fehler. Das ist nicht, Jens, es geht um Aura. Es geht auch im Fußball auch um Aura und
Da bin ich bei dir. Wenn der Top-Stürmer auf Manuel Neuer zuläuft, ist das was anderes, als wenn er auf Baumann zuläuft. Da bin ich komplett bei dir.
Also, und wenn Andy Wolf bei dem Handball im Tor steht, dann ist gute Nacht, weil das ganze Tor ist zugenagelt. Und das ist einfach so. Und Jens, wir wollen Weltmeister werden. Und wenn Manuel Neuer noch, das ist doch... der spielt super gute Saison, Olli Baumann und so, aber das ist für mich alles nicht... Der spielt um nichts, meiner Meinung nach. Die hoffen, dass sie in die Champions League kommen. Klar, Wahnsinnserfolg. Aber der spielt doch maximal seit 15 oder seit 20 Jahren ohne Druck. Vielleicht da mal ein, zwei Mal, als sie im Abstiegskampf waren. Und jetzt stell den
ins...
Und deswegen ist das für mich einfach, und das ist für mich, ja, es ist, der Stegen, brauchen wir nicht drüber zu reden, hat die fußballerische Klasse, hat er gehabt. Der hätte die Nummer 1 werden. Und der war auch, finde ich, ich war ja dort in Nations League. Der war klasse in den dem Spiel gegen Portugal live gesehen. Der war klasse. Mhm. Aber auch da, selbst da musst du jetzt, und der war ja bei Barcelona jahrelang, der hat ja um was gespielt, der Champions League-Sieger, alles. Aber auch da jetzt, selbst wenn der fit werden sollte, wie kannst du ihn jetzt noch mitnehmen? Weil die Gefahr ist doch einfach riesengroß, dass er ein Spiel macht und sich verletzt. Und du musst doch jetzt einfach sagen, ja, weil für mich ist kein Olli Baumann, kein Nübel, kein Atubolo, kein Finn Dahm. Da ist dann für mich eher nur Loris Karius so ungefähr, weil der hat die Drucksituation schon mal durchgemacht und ja, er hat sie dann halt nicht bewältigt. Aber der war schon mal in so einer Situation. Mhm. Also aber Olli Baumann ist für mich kein Weltmeister-Torwart. Aber ja, werde ich nicht entscheiden dürfen.
Nee, Also, das kann ich dir jetzt so direkt sagen. Also, du wirst die Entscheidung nicht treffen. Und so, was man so raushört, spricht nicht allzu viel, dass Manuel Neuer dort im Tor steht.
Ich glaube auch.
Er hat doch seine Karriere auch beendet, oder? In der Nationalmannschaft, war doch so.
Ja, aber du, wenn der Julian Nagelsmann ihn anrufen würde und so. Aber ich glaube, er macht es nicht. Julian Nagelsmann wird es nicht machen. Und er wird dasselbe probieren wie Spanien zum Beispiel mit Unai Simeone. Ist ja auch von einem kleineren Verein, muss man ja sagen. Der wird den Olli Baumann spielen lassen. Und dann verletzt er sich und dann spielt er.
Ja, beschreiß mal jetzt nicht. Aber für Ter Stegen, um da nochmal was zu sagen, ist es schon relativ bitter, oder? Also relativ können wir streichen. Für Ter Stegen kann es einem echt leid tun. Lässt sich jetzt zu Girona verleihen und verletzt sich dort im zweiten Spiel. Also bitterer und schlimmer kann es ja gar nicht laufen für ihn gerade.
Weißt du, was das ganz Schlimme ist? Ich habe rund um den Transfer, man hat ja mitbekommen, dass er ja mit seiner Frau nicht mehr zusammen ist, aber die ja dort noch wohnen. Nur in der Nacht hat er mal, glaube ich, im Podcast erzählt oder so, die Kinder. Und da habe ich noch so gesagt, weil wo ist so ein Ging, ja, wo wechselt der denn hin? Und da habe ich noch gesagt zu irgendeinem Kumpel oder so, mich würde es fast auch nicht wundern, wenn der bei Barcelona bleibt, weil der selbst weiß, dass er kaputt ist und denkt sich, was soll ich jetzt irgendwo anders hinwechseln? Ich verletze mich da eh direkt wieder und dann bin ich von meiner Familie weg. Die WM werde ich eh nicht schaffen, so ungefähr. Dann wechselt er, okay, habe ich noch gedacht, okay, er wechselt sowas. Ich glaube, 90 Kilometer ist Girona von Barcelona weg. Habe ich noch gedacht, okay, gut, du bist schon in der Nähe geblieben da und hast ja auch den Freifahrtschein gekriegt von Nagelsmann. Du musst nur spielen. Boah, und dann passiert das. Was ein Drama. Also muss man ja wirklich sagen, was ein Drama. Das ist ja maximaler Horror, ne? Und wieder so schlimm verletzt.
Kann ihm echt leid tun. Lass uns mal Liga 2 switchen. Das ist die Liga, in der Dynamo Dresden.
In der du dich aufhältst.
Aber du kannst mir verraten, wie es ist, wenn man ein Tor auf Schalke schießt. Weißt du, wie viele Tore Dynamo Dresden in 5 Spielen, 4-mal Bundesliga, 1-mal zweite Liga, auf Schalke, also 4-mal haben sie im Parkstadion gespielt, immer in der Arena, geschossen hat?
Vermutlich 0, oder?
Nein. Das
hast du mich nicht so gefragt, ne?
Eins haben sie gemacht, 1991. Ein aktueller Zweitligatrainer hat das erzählt, Uwe Rösler.
Ah.
Ja, okay. Das ist der einzige Torschütze bislang von Dynamo Dresden beim FC Schalke, bei Schalke. Hier in Dresden haben wir ein paar Mal gewonnen gegen die Blauen. Wie ist denn das, in der Arena zu treffen? Du kennst das ja, ne? Du hast ja mit dem SV Sandhausen das Gefühl gehabt.
Kennst, das war mit der emotionalste Moment meiner Karriere. Muss ich sagen, ich war bei der Einweihung der Arena, war ich auf dem Platz und habe da mit Fahnen rumgeschwenkt. Also seit Tag 1 der Arena-Öffnung war ich da und war immer der Traum, ich will mal einmal dort spielen. Und dann fällt mir der Ball auf den Fuß und ich treffe den so geil und der war drin. Es war nur der Anschlusstreffer und ich gucke zur Tribüne und meine Eltern hatten ich habe es ja gesehen, und ich habe einfach auf dem Platz Tränen in den Augen gehabt. Danke, lieber Gott, für diesen Moment. Also wirklich, das war so eine, ich habe danach gesagt, ich habe dort und dann im Weserstadion getroffen. Danach hatte ich eigentlich gesagt, ich kann auch fast aufhören mit dem Fußball, weil ich bin aufgestiegen, ich habe auf Schalke und in Bremen getroffen, so, ich habe einfach auf dem Platz Tränen in den Augen gehabt. Das Spiel war unglaublich, also mit allem, so wie wir haben ja geführt, dann Schalke mit dieser ganzen Wucht wiedergekommen. Er war ja am Ende, glaube ich, 5-3. Boah, die Arena war so laut, ne? War das laut. Und das war einfach Kindheitstraum, check. In der Arena gespielt, damit war es schon für mich beim Warm-up, war es schon. Und dann zu treffen,
ist mega doch.
Ja, und das wird ein geiles Spiel, jetzt muss ich sagen. Und Schalke ist angeknackst. Dynamo ist auf dem Weg nach oben. Verstehst du, wie ich meine? Und Schalke ist brutal angeknackst. Und die haben Druck. Die haben richtig Druck.
Naja, es kommt da Tabellen 16. Und was das Schalker Selbstverständnis betrifft, sagen die sich, naja, wen wollen wir denn schlagen, wenn in den Tabellen 16. Und gerade nach der Niederlage im kleinen Revierderby, die schmerzt natürlich.
Ja.
Und dann haben sie natürlich, und darüber will ich jetzt auch mal ein bisschen mit dir quatschen, im Winter schon den ein oder anderen namhaften Spieler geholt. Ljubicic sicherlich, guter Kicker, aber dann vor allen Dingen Edin Dzeko. Und natürlich, was der drauf hat, haben wir gegen Lautern gesehen, dass der es wirklich noch im reiferen Fußballalter hat. Also das war wirklich ein richtig starkes Tor. Auf der anderen Seite frage ich mich, was, und das kannst du mir besser erzählen, macht das mit so einer Kabine? Das war ja eine Einheit. Das muss ja, Muslic hat ja dort wirklich was geformt in der Hinrunde. Die haben defensiv gestanden und haben dann ihre Bude irgendwie gemacht und haben so ihre Spiele gewonnen. Nicht mit dem schönsten Fußball. Aber jetzt kommt so ein Topstar. Ich glaube, er selber sieht sich nicht als Star, aber natürlich ist dieser Dzeko-Hype nicht aufzuhalten gewesen.
Ja, erstmal muss man sagen, Tore schießen ist halt wie Fahrradfahren. Egal wie alt man ist, man verlernt es nicht, ne? Das muss man ganz klar sagen. Es ist spannend, weil du musst ja auch sagen, es hat sich ja auch eine Wende, also ich wage zu behaupten, der Sturm hätte sich besetzt aus Karaman und Dzeko jetzt in der Zukunft. Aber jetzt hat sich ja natürlich auch in den letzten Tagen eine Wendung ergeben, dass du deinen größten Topstar, den du im Kader hast, plötzlich doch wieder da hast mit Zilla. Ich glaube, die Kombination ist überragend, aber das sind jetzt, glaube ich, alles drei nicht so unbedingt Spieler, die jetzt für die Defensive jetzt ungefähr stehen. Und das muss ich ja schon sagen, weil ja in der Hinrunde, wie du es sagst, die haben ja mit Mann und Maus gegen den Ball gearbeitet und getreten und das Tor verteidigt. Und ich finde jetzt gerade in den letzten Wochen, das Spiel das vom FC Schalke 04 sah komplett anders aus. Gegen Hertha, man ja vogelwild, also offen wie ein Scheunentor. Hertha kann ja 5 Tore schießen in dem Spiel. Haben sie einen unfassbaren Torwart gehabt. Und jetzt gegen Bochum haben sie die kassiert. Deswegen kann das schon sehr, sehr viel machen mit einer Kabine. Und du gehst ja auch aus der Position heraus, wo Schalke vor der Saison war. Wir wollen uns jetzt erstmal stabilisieren und eine gute Rolle spielen. Und hast dich natürlich jetzt ganz klar positioniert. Es zählt nur der Aufstieg.
Ja.
Jetzt hast du 2 Punkte aus 3 Spielen geholt.
Ein bisschen wenig.
Ne? Bisschen wenig. Und boah, gegen Lautern, den hast du den ergaunert und gegen Hertha hast du den noch mehr ergaunert. Also von daher hast du 2 sehr, sehr glückliche Punkte geholt. Das ist schon, plus du hast ja auch, ja, einfach auch die Medienaussagen gehabt, so wo viele gesagt haben, Schalke wird einbrechen in der Rückrunde und ja, der Trainer ja gegengehalten und so und das ist jetzt schon ein brutales Knackpunktspiel, weil Dynamo ist sehr, sehr gefährlich.
Ja, ja, ich habe dir gesagt, als ich so zugeraunt habe, wir sind solide in die Rückrunde gestartet, hast du mich gleich mal berichtigt. Das merkt man hier schon. Also die Neuzugänge haben so einen neuen Vibe schon reingebracht in Dresden. Da hast du doch gemerkt, okay, du musstest qualitativ was ändern. Na klar, wenn du 13 Punkte nach der Hinserie hast, dann merkst du, das hat qualitativ nicht ganz ausgereicht. Und jetzt hast du ein paar Spieler geholt, die durchaus das Niveau angehoben haben.
Ja klar, du holst 7 Punkte aus diesen 3 Spielen. Top. Also, was willst du noch mehr? Du hast meiner Meinung nach, ich finde, Tim Schreiber hat einen brutalen Push bekommen auf einmal wieder. So, also ich bin ganz stark von ausgegangen, dass das Bethke im Tor stehen würde. Jetzt glaube ich nicht, dass sie was ändern werden jetzt so schnell, weil Mikkel gibt's ja keine Begründung zu. Das ist natürlich hinten schon. Also den Pauli fand ich auch in der Hinrunde schon, als er dann irgendwann eingesetzt wurde, schon gut. Mit Keller hast du natürlich gerade einen Glücksfang gemacht. Ne, hat er schon 2 Tore gemacht auch. Und defensiv ja mehr Stabilität und in der ganzen Achse. So, also du bist einfach besser geworden und kannst halt jetzt auch mal am Wochenende so Ausfälle von Haupe und von Vermey verkraften.
Wobei Haupe wehtut, muss man wirklich sagen. Ich finde es ja, auf der anderen Seite ist es ja auch gut zu wissen, dass du noch so eine Unterschiedsspieler hast, auch für deine eigene Mannschaft, dass du nicht sagst, es kann, Trainerspruch, jeder ersetzt werden. Es kann halt nicht jeder so einfach 1-1 ersetzt werden.
Nein, kann nicht. Deswegen so, aber ja, du bist jetzt drin, du bist jetzt mittendrin. Du darfst natürlich jetzt nicht nachlassen. Du musst weiter punkten, weil ich habe gerade noch in die Tabelle geguckt. Das ist jetzt alles so. Aber du kannst dich, wenn du jetzt diesen Lauf nochmal mitnimmst und du gewinnst auf Schalke vielleicht 2-1, boah, dann bist du auf jeden Fall schon mal überm Strich. Und das ist einfach, und das musst du ja auch einfach sagen, das muss immer wieder das Gleiche, wenn Dynamo ihre Wucht, die sie einfach haben, auf den Platz bekommen, dann sind sie brandgefährlich und jetzt bist du voll da. Aber du siehst auch, Fürth gewinnt jetzt auf einmal auch. Also von daher, das ist brutal. Bis zum Ende hauen und stechen.
Die zweite Liga. Ich kann mir auch vorstellen, dass da noch irgendeine Truppe reinrutscht, die es jetzt noch gar nicht weiß und die so einen Antilauf hat. Bielefeld hat ja auch nicht schlecht gespielt. Also, und die haben aber jetzt momentan auch ihr Loch. Du hast als Aufsteiger sowieso immer mal so eine Phase, wo es dann gar nicht läuft und die musst du versuchen durchzustehen. Und ich finde auch bei Bielefeld gut, dass sie an Kniat festhalten, weil das ein guter Trainer ist. Das merkst du einfach auch. Der hat eine Aura, der hat eine Ausstrahlung und der hat das Team ins Pokalfinale geführt.
Zum Aufstieg und ins Pokalfinale.
Ja.
Und so. Am Anfang der Saison hast du noch gedacht, boah, macht Bielefeld den Durchmarsch? Gehen sie in die Bundesliga hoch, also du kannst ja nicht immer alles so. Und deswegen sage ich, kommen wir zum Anfang zurück, der Fußball ist so gleich geworden und es kann sich echt so viel nach links und rechts entwickeln und ich sag dir, du hast jetzt, Überleg dir mal, Bochum gewinnt nicht gegen Schalke. Sind die 3 Punkte vorm Abstiegsplatz. Jetzt sind sie gerade 6, aber auch die bis Platz 8. Da ist alles offen. Das kann so schnell hin und her rutschen. Du brauchst ja nur einen schlechten Spieltag zu haben. Als Bochum jetzt, dann gehen 4, 5 Mannschaften an dir vorbei. Dann bist du auf einmal 13., 14. Und dann geht der Blick nur noch nach unten. Und das macht was mit deinem Kopf.
Was glaubst du oben? Also klar, Schalke ist weiterhin fett dabei. Die müssen, wie gesagt, jetzt aufpassen. Elversberg, haben wir jetzt alle gesagt, Ebner Tübbeleb ist weg, aber gewinnen ja trotzdem. Wen siehst du dort so?
Also ich sehe Darmstadt. Ich habe sie letztes Jahr schon gesehen, als Kohfeldt da angefangen ist. Dann haben sie aber so einen Knick gekriegt, am Ende wieder gesteigert. Ja, ist
ein Knick gehabt.
Ne, ganz, ganz fies. Und dann wieder, aber da habe ich so gedacht, boah, weil ich finde die Offensive so, die beiden finde ich so krass. Also muss man sagen, und dann haben die hinten, haben die mit Pfeiffer, Vukotic, die haben eine stabile Defensive. Die haben einfach eine geile Offensive. Ich hätte tatsächlich, gerade ich habe mir das Schalke-Spiel 90 Minuten angeguckt von Hertha.
Soll ich dir noch Schmerzensgeld überweisen?
Das war krass davor. Ich weiß gar nicht, ob davor Bayern-Leipzig gespielt hat. Ich glaube, Bayern-Leipzig hat davor gespielt. Ja. Habe ich mir angeguckt, ganz in Ruhe. Ich glaube, Wahnsinn. Und dann muss ich tatsächlich sagen, habe ich Schalke, Hertha geguckt und auf dem iPad dann die Handballer. Weil da habe ich gedacht, das kann ich nicht.
Ich habe nur trotzdem geschaut. Ich habe dann mal immer rüber geswitcht zum Fußball. Und da sagten die schon, es wäre kein berauschendes Spiel. Jetzt muss hier mal wieder eine Chance kommen. Dachte ich, oh. So.
Trotzdem habe ich so gedacht, boah, Hertha, wenn die jetzt mal. Aber die holen ja keine Punkte. Und die sind jetzt mittlerweile schon 7 Punkte hinter. Von der Qualität her sehe ich sie trotzdem immer noch so als beste Mannschaft. Aber wie gesagt, die holen keine Punkte. Also ich glaube, Darmstadt wird es schaffen.
Was mit Hannover?
Das ist ja Lotterie. Hannover sagt man seit 4 Jahren. Ich glaube, Darmstadt wird aufsteigen und den zweiten. Gut, Relegation ist natürlich dieses Jahr schon große Chance, ne? Ich glaube Darmstadt. Der Rest ist.
Also Schalke und Darmstadt.
Ich tue mich schwer mit Schalke, muss ich dir wirklich sagen.
Echt?
Also ich hoffe es und ich wünsche Schalke.
Paderborn hast du jetzt noch gar nicht mal gesagt.
Läuft unterm Radar, so. Wie immer, aber klar. Die machen es richtig gut. Die haben eine gute Truppe. Was sagst du?
Ja, irgendwie hatte ich mich nach der Hinrunde, also ich hatte ja vor der Saison gesagt, Düsseldorf, die werden es nicht mehr schaffen, da lege ich mich jetzt fest. Ich glaube Düsseldorf und Hannover oder Düsseldorf und Hertha. Ich hatte Düsseldorf, Hertha und Hannover. Also Hannover kann es noch schaffen. Auf Hannover setze ich irgendwie auch noch so ein bisschen. Hertha muss halt auch mal in den Lauf kommen.
Ich sag Darmstadt, Hertha, Schalke, Relegation.
Naja, gut. Dritte Liga. Das Paderborn der dritten Liga ist so ein bisschen der SCFL, oder? Also laufen auch immer ein bisschen unterm Radar. Ich hatte ja auch gelesen, der Trainer vom SCFL, so ganz latent, die haben sich dann für Vieira entschieden, auch mal bei Eintracht Frankfurt gerüchteweise im Gespräch gewesen sein. Hatte irgendeiner erzählt. Kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich vorstellen. Aber muss man schon sagen, Ferl ist auch so eine kleine Trainerausbilderstation. Ende, Capretti, Kniat.
Die sind richtig gut. Man muss ja wirklich sagen, wir haben ja letztes Jahr mit Ingolstadt gegen die gespielt. Da haben sie echt eingebunkert. Ne? Wir haben wirklich gedacht, wir machen 11-Mann-Block und irgendwie umschalten. Wir haben ja 4-1 gewonnen am Ende, weil die halt auch gnadenlos dann in unseren Block reingerannt sind. Aber wir hatten ja so viel Angst vor denen, dass die uns schwindelig spielen. Und die spielen ja gerade alles schwindelig. Ja. Also jetzt, das werde ich übrigens auch Sonntag gucken. Duisburg-Ferl. Das schaue ich mal. Ja.
Top-Spiel.
19:30. Ich habe Sonntag so ein Sportabend. Bayern Hoffenheim, Duisburg Fair, Super Bowl. Sag mir, wer aufsteigt. Cottbus. Boah, Cottbus ist, glaube ich. Ich glaube, die wollen es dies Jahr jetzt. Die haben 2 gute Transfers gemacht. Ich glaube, Duisburg glaube ich nicht.
Nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, die machen sich's kaputt. Wobei die auch Top-Transfers gemacht haben, muss man einfach sagen. Kota ist dritte Liga top, muss man sagen.
Ja.
Aber solange sie Flo Krüger nicht dauerhaft spielen lassen, kann ich nicht verstehen. Du hast Lobinger und Krüger vorne, was willst du noch mehr haben in der Liga? Also, aber gut, fair. Hansa ist
Osnabrück, krass. Rostock, ja.
Osnabrück kriegt keine Gegentore.
Aber Rostock, ne? Den tat die Niederlage natürlich weh. Und da sind wir beim Thema, Rhein-Neckar-Löwen. Du musst die Kohle wahrscheinlich mitnehmen. Also, das konntest du jetzt nicht vorbei als Drittligist. Dresdner Junge, ne?
Rhein-Neckar-Löwen. Ihr freut euch, ne?
Wir kriegen noch ein bisschen was ab. Also, es gibt noch ein bisschen was. Aber den Hauptanteil kriegt natürlich Hansa Rostock. Was sagst du denn da? Also eigentlich muss er es machen. Und er hat ja auch noch den Vorteil, er hat dort einen deutschen Trainer. bei den Glasgow Rangers. Also kann ich schon verstehen, aus seiner Sicht, und auch die Berateragentur wollte das, glaube ich, jetzt auch durchbringen und so weiter. Ich bin gespannt.
Also aus seiner Sicht, Jens, der ist gerade 7 Stufen nach oben gesprungen. Hm. Die Chance wirst du wahrscheinlich nie mehr kriegen. Und lass den mal einigermaßen ordentlich spielen, spielt der nächste Jahr Premier League noch. Sozusagen, du weißt, wie schnell das geht. Lass den das halbe Jahr jetzt noch gut spielen, dann kommt irgendein englischer Club und zahlt 24 Millionen für den. Also hundertprozentig ganz klar, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. So aus Rostocker Sicht, finde ich, habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, weil ich habe mal hochgerechnet. Was kriegst du, wenn du aufsteigst in die zweite Liga? Fernsehgeld knapp 10, 11 Millionen bestimmt.
Hansa Rostock bis 10 Millionen.
So, du rechnest das gegen, aber du machst dich ja auch maximal unglaubwürdig jedem weiteren Transfer in der Zukunft gegenüber, weil du sagst den Menschen, ja, wir sind hier in Sprungweite, kannst du hier, wenn du dich hier zeigst, dann kannst du höher kommen. Dann kommt ein Verein und bietet 5,5 oder 6 Millionen für dich, was ja geisteskrank hoch ist. Und dann sagst du, nein, darfst du nicht. Dann sagt dir jetzt jeder, ja gut, dann komme ich zu dir schon mal nicht. Dann entscheide ich mich für Osnabrück, Essen oder weiß ich nicht, weil wenn du es nicht annimmst. Aber trotzdem, du setzt schon den Erfolg brutal aufs Spiel. Aber andererseits musst du halt auch sagen, was machst du, wenn du den Jungen verlierst? Also wenn du wirklich sagst, nein, du bleibst hier, der verletzt sich oder der ist einfach vom Kopf nicht mehr, weil das ist die Chance seines Lebens. Wir reden jetzt nicht von irgendeinem Zweitligisten, sondern wir reden von Glasgow Rangers.
Ja, das ist schon, also schon geisteskrank. Definitiv Europacup-Teilnahme in der nächsten Saison. Ein Stadion, was immer mit 55.000 Zuschauern gefüllt ist. Ja, wie du schon sagst, ob es jetzt 7 Stufen sind oder 5 Stufen, aber er geht natürlich ein paar Stufen jetzt nach oben. Es wird auch nicht ganz einfach, dort für ihn anzukommen, weil dort natürlich auch die Erwartungshaltung entsprechend groß ist. Und so wie sie ihn angekündigt haben bei den Rangers, lastet da natürlich auch ein bisschen was auf ihm, weil 6 Millionen sind für Glasgow Rangers auch eine Stange Geld. Das ist ja kein Premier League-Verein.
Ja, ja.
Und trotzdem muss man es eben so, wie du es jetzt gerade gesagt hast, eben auch mal aus der Sicht betrachten. Klar, als Verein versprichst du ja auch immer, Mensch, hier, wenn jemand kommt, sind wir Sprungbrett. Dann ist auch die Frage, was hat man den Beratern so versprochen? Da ist ja auch vieles durchgestochen worden. Aber ich glaube, für Hansa Rostock ist das echt eine schwierige Entscheidung. Also da kommt jetzt in den nächsten Wochen echt drauf an, wie sie das kompensiert bekommen.
Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, denke mal, sie hoffen sehr auf Holten, dass der jetzt funktioniert, aber es macht ja auch was mit der, ich glaube, es hat jeder versteht es innerhalb der Mannschaft, jeder versteht es und trotzdem macht es ja was mit der Mannschaft, wenn du im Aufstiegskampf bist und gibst deinen Top-Spieler ab. Spannend, spannend. Es ist sehr, sehr eng und auch da hauen und stechen bis zum Ende.
Und der Blick zu deinem auch ehemaligen Verein, hast dich gewundert, dass das mit Jens Hertel? Jens Hertel hat ja hier im Osten wirklich einen sehr guten Ruf, muss man sagen. Magdeburg, Rostock in die zweite Liga geführt. Als der vor einem Jahr gekommen ist, haben viele gesagt, man, starke Trainerauswahl. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war Hertel auch immer mal so im Gewerbe bei Dynamo. Fanden viele hier im Umfeld gut. Mir hat einer gesagt, ja, vielleicht funktioniert die Art von Jens Hertel auch nicht mehr jetzt in dem Fußball. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen, aber überraschend kam es jetzt auch nicht mehr, weil das war jetzt nicht das erste Mal, dass er auf der Kippe stand. Und jetzt irgendwann werden sie sich gesagt haben, okay, wir müssen jetzt reagieren. Wobei, Paco, haben wir ja schon immer mal wieder gesagt, ich finde den Zeitpunkt jetzt, dann machst du kurz vor der Winterpause. Dann gibt er dem Trainer, den Neuen, halt wirklich die 2-3 Wochen, dass der die Mannschaft vorbereiten kann.
Ja, also mir tut's maximal weh, was seit 4 Jahren dort in Aue passiert. Muss man einfach ganz klar sagen. Das ist schon krass. Überrascht hat's mich jetzt nicht mehr. Ich muss aber ganz klar sagen, wie du auch sagst, du holst einen neuen Sportdirektor, dann lass den neuen Sportdirektor doch dann auch in der Situation dann seinen neuen Trainer mitbringen, weil sie haben ja schon zusammen, sie kennen sich ja ewig schon. Weil dann kannst du noch reagieren. Wann ist der Trainer gekommen? Am 3 Tage vor Transferschluss. Du kannst ja fast nichts mehr realisieren. Auch, ja, vor allen Dingen auch, wenn du vielleicht dann nicht dieses nötige Kleingeld hast, um einen Spieler dann zu überzeugen. Und du, das geht dann vielleicht nicht mehr in dem Moment. Und deswegen, du musst den Zeitpunkt, hättest du, ja, 6 Wochen früher oder 4 Wochen früher wählen können. Dann gibst du ihm die Vorbereitung und sagst so, jetzt, das hat leider, wir haben uns ganz, ganz viel gehofft. Wir haben gehofft, dass das genauso funktioniert wie in Magdeburg oder in Rostock. Es hat hier einfach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Hier ist nichts, hat sich getan. Wir sind in einer maximalen Negativspirale, die geht immer weiter nach unten. Und ich hoffe ganz, 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 ganz dolle, dass dieser Worst Case nicht eintreten wird. Jetzt am Wochenende
ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Und du musst halt sagen, mittlerweile, die von hinten kommen, die beiden Mannschaften.
Ja, der ehemalige Trainer, der Pavel Dotschew, ist ja jetzt auch wieder rangerückt. Also der schickt sich ja jetzt auch an, so ein kleines Wunder zu schaffen mit dem SSV Ulm. Und Dotschew kennt die dritte Liga wie kein anderer. Momentan hat man so den Eindruck, der bringt auch Ulm wieder auf Vordermann.
Plus Jens, Dotschew hat halt auch die Winterpause, um Spieler zu holen. Also ich finde, ich habe jetzt am Wochenende den Kader, super Kader. Also das ist für mich nicht 18. Platz dritte Liga, den die haben, den Kader. Und von daher, und er hatte die Möglichkeit und die Zeit und so, aber also Dabrowski konnte jetzt ja keinen Spieler mehr holen. Das war ja nicht mehr machbar. Und mir tut's weh, das mit zu verfolgen. Und
ja, hätten sie mal im letzten Sommer noch zum Beispiel vorne dort jemanden noch geholt. Also ich sag mal, Marcel Bär ist ja ein guter Stürmer. Ja. Braucht man ja nichts drum rumreden. Aber er ist natürlich auch gewissermaßen verletzungsanfällig. Und das alles auf einen zu fokussieren, ist, glaube ich, ein bisschen einfach.
Ja, aber man hat ja einen anderen Älteren geholt aus Saarbrücken. Und das war mehr die Wunschlösung. Da kann ich dann wenig zu sagen. Ich war im Sommer, war ich frei. Und jeder wusste zu meiner Zuneigung zu Erzgebirge Aue. Und von daher, man hat sich da für andere Dinge entschieden, die man besser fand.
Aber das kann man ja den aktuell Verantwortlichen jetzt nicht mehr zum Vorwurf machen. Es ist ja dann niemand mehr da. Also da hat man ja auch schon Tabula Rasa gemacht. Und wenn man dann so häufig Tabula Rasa macht, du hast jetzt gerade schon angesprochen, dann ist das auch kein gutes Zeichen, wenn man so oft personell rotieren muss. Kennen wir in Dresden ja auch. Also dann ist das für einen Verein niemals gut. Konstanz ist immer wichtig auf den wichtigsten Positionen. Das ist nun mal der Sportchef. Das ist der Trainer, ja, und dann irgendwie der Vereinsboss. Aber wenn du dort ständig irgendwie wechselst, tauschst, machst, dann wird's schwierig. Und das macht sich irgendwann bemerkbar. Und guck dir einfach an, den Trend der letzten Jahre. Es geht stetig bergab im Erzgebirge. Und ich sehe es auch wirklich von der Entfernung. Man hat die Warnsignale, die deutlich hätten zu hören sein müssen, nie so richtig wahrgenommen und hat gesagt, nee, nächste Saison wird's besser. Jetzt wird alles besser. Klar ist das Geld dort nicht so vorhanden wie an anderen Standorten. Und trotzdem mit ein bisschen Innovation, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, mit einem guten Netzwerk, du hast jetzt auch gerade schon ein bisschen was durchblicken lassen, hätte man es auch vielleicht anders lösen können.
Ja, und ich muss einfach sagen, man macht den Standort immer so in Anführungszeichen runter und immer dieses Geld und so, aber das ist ja irgendwo auch eine Herzenssache. Und also das klingt jetzt wirklich immer komisch, gerade im Fußball so, aber ich finde, du brauchst Persönlichkeiten. Hm. Und wenn du im Audi-Zentrum in Chemnitz am Holztisch sitzt und der Präsident dir gegenüber sitzt und dir in die Augen guckt und sagt, du bist mein Mann, auf dich baue ich. Mit mir als Person macht das was. Und ich glaube auch mit ganz, ganz vielen. Und wenn einer Erzgebirge Aue von oben bis unten durchlebt und das ausstrahlt, dann ist das ein anderes Zugpferd. Wenn die Führungsspitze Power, Energie und Stolz ausstrahlt, dann trägt sich das auch nach unten. Aber wenn Chaos ausgestrahlt wird, eher, dann ist es schwierig. Und ja, also die Entwicklung, wann bin ich weggegangen? Sommer 21, glaube ich, ne? Sind Flo und ich beide weggegangen. Da, so gut war es danach jetzt nicht mehr. Also, muss man wirklich sagen. Und das ist dann einfach schon eine bittere Entwicklung. Und ich wüsste, was ich zu tun hätte im Erzgebirge. Also auch welche Personen einfach wichtig sind, weil ich habe es immer gesagt, es ist das kleine gallische Dorf und das muss zusammenstehen, weil dann ist es stark. Tut's nicht mehr. Und das tut weh, ja, muss man sagen so.
Was denkst du, was Dabrowski da bewerkstelligen kann? Er hat ja in Essen gute Arbeit gemacht. Ist jetzt nicht der schlechteste Griff von Michael Tarnert.
Nö, ich meine, dadurch, dass ich mit Niklas Tarnert zusammenspiele, habe ich natürlich auch ein bisschen Einblicke. Und es war relativ zu vermuten, dass Christoph Dabrowski der Trainer werden würde. So, wenn man die ganzen Konstellationen mitbekommt, ist, glaube ich, ein guter Trainer. Hat es super gemacht in Essen. Aber du musst das Kind irgendwie wieder auffangen. So, ja. Du hast, ich glaube, Majetschak ist verletzt, Malone ist noch 2 Spiele gesperrt. Du hast ja eine Baustelle gemacht im Tor. Gott, oh Gott, das hat mich ja geschüttelt, als ich die Entscheidung gesehen habe. Also, und du musst, so hart wie es klingt, und das war eine Thematik im Sommer, die ich auch angesprochen habe, aber du musst ja täglich zum lieben Gott beten, dass er Marcel Bär verschont, weil der Junge, der wird Tore machen und er kann auch Tore machen, aber wie viele Spiele schafft er jetzt in der Rückrunde? Und es liegt alles auf seinen Schultern. Ja. So, du hast einen anderen Spieler mit Boztaschi, ja, trotzdem hat er irgendwo immer noch mal wieder was nachgeliefert, vergrault.
du bist gerade mit, also wie ich von der Entfernung entsehe, bist du völlig am Marvin Stefaniak am Kratzen. Ich weiß nicht, ob er verletzt war oder nicht, warum er auf einmal weniger spielt. Das war ja schon auch nochmal ein super Ausnahmespieler und deswegen, du musst ganz, ganz schnell jetzt wieder dich im Kern finden, zu deiner Struktur zurückkommen und dann irgendwie hoffen, dass du erstmal Samstag und dass du irgendwie am Ende überm Strich landest, weil das wird eine brutal schwere Aufgabe und dann hast du ein großes Problem.
Eine Sache noch, weil ich weiß, ihr kennt euch und sie liegt dir auch schwer am Herzen und das ist jetzt auch nochmal sehr emotional. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Dynamo versteigert jetzt gerade auch nochmal ein Trikot für Delaney Diekmeyer. Weißt du, wie es ihr geht? Wie ist sie gerade drauf?
Ja, wir waren vorgestern noch zusammen essen. Also mit den Familien und die Kinder. Ja. Und ihr geht's nicht stabil, ihr geht's gut. Gut in Anführungszeichen, ja. So wie es halt ist. So, ich glaube, so wie Dana es auch im Internet kommuniziert hat, so ist die Thematik, dass die nicht größer geworden sind, aber sie werden halt auch nicht weniger und man hofft halt mit der Zeit, man hofft halt jedes Mal, dass Delaney mehr Zeit bekommt noch und dass sich was entwickelt, weil im Moment gibt es nichts, was es heilen kann und ja, wir haben da gestern oder vorgestern auch drüber gesprochen, so wenn ich mich zurückerinnere an halt als unseren Sommerurlaub, wo wir im Bananaboot, das war kein Bar, so etwas Ähnliches, über die Wellen in der Türkei gefahren sind und mit jetzt verglichen ist einfach, sie ist 14 und 14-Jährige ist eigentlich anders, aber ja, ich bin froh, wenn sie so beim Essen dabei ist, wenn sie Hunger hat und mal was erzählt und so. Aber klar, das Leben hat sich extrem verändert und trotzdem hoffen wir alle auf ein Wunder.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, diese Spendenaktion gibt es jetzt gerade bei Dynamo Dresden. Das ist ein Trikot mit der Nummer 2 für sie, mit ihrem Namenszug von allen unterschrieben. Und da hoffen wir mal, dass da viel Geld zusammenkommt.
Ja, es kommt ja einfach der Krebsforschung zugute und das ist einfach eine Thematik, die ist einfach, ich meine, ich war ja selbst in der Familie betroffen. In dem Moment fängst du ganz, ganz anders über die Dinge nachzudenken und wir sind ganz glücklich, dass es bei uns sehr, sehr positiv ausgegangen ist und alles verheilt ist und es ist dann auch immer schwierig, mit Delaney zusammen zu sein, weil, ja, natürlich fragt man, wie geht's dir? Die Frage kannst du dir aber eigentlich auch selbst beantworten. So, das ist so, wie soll es dir gehen? Man hofft einfach so und dann probiert man einfach den Abend, den Tag zu genießen und alles zu ermöglichen und so wenig wie möglich daran zu denken. Aber es ist einfach für sie und für alle Betroffenen eine ganz, ganz beschissene Situation und einfach, ja, schade, dass wir in einer Welt leben, die so weit entwickelt ist, wo wir alles haben und dass da immer noch keine Lösung für gibt. Das ist einfach unverständlich. Ja.
Und wie gesagt, 14 Jahre. Das Leben noch vor sich.
Ja.
Das ist natürlich jetzt so ein Ende, wo man sagt, boah, das Leben genießen. Einfach versuchen, jeden Tag irgendwie zu genießen. Das ist in diesen Wintermonaten, das sage ich dir ganz ehrlich, Paco, nicht immer so ganz einfach, wenn man früh immer noch ein bisschen dunkel ist, grau ist. Gerade wenn man dann sowas merkt, muss man sich sagen, hey, das Leben ist zu schön. Und da ist manchmal vielleicht auch so ein grauer Wintertag ein schöner Tag. Und deshalb einfach genießen. Und wir machen demnächst wieder mal eine Podcast-Folge mehr, weil das war jetzt so im Grunde genommen auch so ein bisschen das Leben. Es gibt schöne Seiten, es gibt aber auch so Seiten, die uns traurig machen. Ich danke dir sehr, es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns häufiger im Jahr 2026. Wir werden uns immer mal schreiben, sicherlich auch mal am Samstag nach dem Spiel auf Schalke. Ich habe dich jetzt nicht nach deinem Tipp gefragt, aber
ich habe ihn doch durchblicken lassen.
Durchblicken lassen. Ist aber viel Optimismus dabei. Dass der Junge aus der Knappenschule so optimistisch für Dynamo Dresden ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. So.
Einen guten Sportdirektor euch geholt, deswegen.
Ach, stimmt. War das damals eigentlich als, das kannst du ja jetzt noch rausgucken, das war, tun wir wenigstens noch schön beenden, als ihr in Kassel gespielt habt. Da ist vor Sandhausen in Kassel gespielt hat. War das da Thema zwischen euch? Mensch, hier, es könnte kommen oder so. Jetzt erzähl mal, wie war denn das damals in Kassel?
Der Kollege Gonter, der war so sauer auf mich, weil ich seinem Hessen Kassel in 2 Spielen 4 Tore und 2 Vorlagen reingehauen habe und die zweimal gegen uns 3-2 verloren haben. Der hat gar nicht mehr mit mir geredet. Aber so ganz leicht durch die Blume konnte man dann doch gewisse Tendenzen erkennen, aber da war es, glaube ich, ja echt noch gar nicht fix und so, aber also irgendwo war es für mich muss man sagen, logisch. Also, kennt ja gewisse auch die, also ich kenne die Verbindung zu den Aufsichtsräten, so, die da ja auch sind. Und man muss ja einfach sagen, er war ja damals schon ein enger Kreis und muss ja tatsächlich auch sagen, also, ich kenne ganz, ganz wenige Personen, die ein größeres Netzwerk haben als Gonny. Und mit der Vergangenheit finde ich das schon eine logische Schlussfolgerung, dass er Sportdirektor geworden ist. Und bisher waren die Transfers jetzt auch nicht so verkehrt und das hat sich alles reingehört. Und er hat sich nichts rausgucken lassen, aber hätte ich auf einen setzen müssen, hätte ich 2 Euro auf Gonny gesetzt.
Aber nur 2 Euro.
Okay. Ja, aber mehr würde ich nicht, ich darf ja gar nicht mehr. Wobei, Storm, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob ich darf, aber ich darf ja gar kein Glücksspiel machen.
Gut, ist doch besser so. Da kannst du das Geld sparen für die nächste Reise. Wird ja nicht Rovaniemi sein, aber für die nächste Reise, die der Micheli zum Hochzeitstag ausgibt. Wo immer es dann auch hingeht.
Wo immer es hingeht, im Sommer geht es erstmal nach China mit meinem Papa wieder.
Boah, wohin? Ja. Also das jetzt noch mal ganz kurz. Wir hören uns vor der Reise nach China noch mal. Aber Shanghai, Peking, Guangzhou oder wo geht's hin?
Peking und Macau, weil ich seit Jahren, ich weiß ja, ich finde Las Vegas toll und Macau soll ja das asiatische Vegas sein. Und da hat mein Papa jetzt zu meiner Überraschung und zu meiner Freude gesagt, Pascal, lass uns nach Macau fliegen im Sommer. Das war ja letztes Jahr schon mal angedacht, da ging es aber alles nicht. Lass uns machen, aber lass uns nochmal nach Peking vorher auf, weil die chinesische Mauer und verbotene Stadt, das würde ich dann doch ganz gerne auch nochmal, ein bisschen Kultur, aber dann erfüllen wir den Macau. Und da bin ich sehr, sehr freudig drauf.
Und das ist einer der wenigen Personen, ich glaube, der, die du an einer Hand abzählen kannst, die noch sagen Pascal. Die nicht sagen Paco, sondern Pascal.
Da bleibe ich wieder dabei. Martin Börner, ehemaliger Teammanager Dynamo Dresden, stand auf meiner Hochzeit, war in der Kirche und hat geguckt, hey, sag mal, wer heiratet denn hier? Weil der sagt gerade Pascal. Ja. Mama, Papa, Schwester, Nichte und Michelle.
Gut.
Ach, Schwiegereltern auch. Der Rest, den gibt es nicht mehr, so den Pascal.
Pascal, schönen Abend. Danke dir.
Dankeschön, Jens. Dir auch.
Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.